Der Predigtext für den Aschermittwoch ist so etwas wie ein Kontrapunkt zur alttestamentlichen Lesung, die wir gerade gehört haben. Er findet sich beim Evangelisten Matthäus im 9. Kapitel. Die Jünger des Johannes kamen zu Jesus und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber eine Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, seit vielen, vielen Jahren habe ich regelmäßig in der Fastenzeit auf etwas verzichtet. 7 Wochen ohne Zigaretten, Alkohol, Schokolade, jedes Jahr etwas, immer wieder auch mal etwas anderes. Fleisch, Kaffee, Fernsehen, Social Media, Chips, große Worte. Aber letztes Jahr mochte ich nicht verzichten. Ich fühlte mich zu schwach. Ich hatte einfach keine Lust. Mir fiel auch nichts Überzeugendes ein. Aber nicht verzichten wollte ich irgendwie auch nicht. Also sagte ich allen, die fragten: Dieses Jahr verzichte ich aufs Verzichten. Fasten ist etwas sehr Archaisches. Uralte religiöse Praxis. Von dem, was Menschen zur Verfügung steht, was sie konsumieren können, verzichten sie auf etwas. Zu bestimmten Zeiten, über eine bestimmte Strecke Weges, an bestimmten Tagen oder auch ganz grundsätzlich. Der Prophet Joel ruft so ein Fasten aus. Und der Sinn dieser Praxis des Verzichts auf etwas, was man hat, also nicht der Verzicht auf etwas, was mir ohnehin schaden würde, das ist nur vernünftig, sondern der Verzicht auf etwas, was mir zur Verfügung steht und was ich genießen könnte, diesen Verzicht proklamiert der Prophet Joel als ein Mittel der Buße, als ein Mittel der Beeinflussung des Verhaltens Gottes. Verzichten auf das, was man hat, um das zu bekommen, was man nicht hat. Das ist die sehr archaische Funktion des Fastens, wie übrigens viele der religiösen Verhaltensweisen sehr archaische Funktionen haben. Dann, sagt der Prophet Joel, wenn Gott wieder gnädig ist, dann mögt ihr opfern. Und Opfer ist ja so etwas Ähnliches wie Fasten. Ich gebe von dem her, was ich habe, um Gott gnädig zu stimmen. Jesus hatte nun eine ziemlich interessante Haltung zu solchen religiösen Praktiken. Einerseits relativiert er sie gnadenlos, möchte man sagen. Andererseits radikalisiert er sie ebenso gnadenlos. Zum Beispiel den Sabbat, den Ruhetag, der dem Judentum heilig war und bis heute ist. Seine Jünger laufen durchs Feld und haben Hunger und reißen Ähren ab. Das war erlaubt an jedem Tag der Woche, aber am Sabbat galt es als Arbeit und war deshalb verboten. Kritisiert antwortet Jesus: Der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch dafür, das Sabbatgebot zu erfüllen. Dasselbe tut er, wenn er Menschen am Sabbat heilt, immer wieder diese Antwort: Der Sabbat ist für den Menschen da. Die religiöse Praxis soll den Menschen auferbauen. Aber nicht ist der Mensch dazu da, religiöse Praktiken abzuarbeiten. Beim Beten denken Sie an die berühmten Worte aus der Bergpredigt. Jesus sagt: Wenn du betest, wenn du religiös praktizierst, dann geh in dein Kämmerlein. Jesus ist sehr kritisch gegenüber öffentlichem Beten im Gottesdienst. Mehrfach werden Pharisäer kritisiert, die lauthals predigen, lauthals beten, um ihre Frömmigkeit zur Schau zu stellen vor den Leuten. Geh in dein Kämmerlein, sagt Jesus, bete dort, denn dein Vater im Himmel hört im Verborgenen. Und andererseits schenkt Jesus uns mit dem Vater unser das Gebet, das in allen christlichen Konfessionen, in jedem Gottesdienst gesprochen wird. Viele beten es mehrfach am Tag in den Klöstern zu Hause. Ein Text, der bis heute tief trifft und bewegt. Den Gottesdienst insgesamt sieht Jesus vermutlich relativ kritisch. Er schmeißt die Händler aus dem Tempel in Jerusalem und entzieht damit dem Gottesdienst, so wie er im Tempel, im ersten und im zweiten Tempel in Jerusalem praktiziert wurde, die wirtschaftliche Grundlage. Und gleichzeitig feiert er völlig selbstverständlich mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl das rituelle Passamahl seines Volkes. Diese merkwürdige, ambivalente Haltung Jesu zu religiösen Praktiken. Übrigens genauso wie seine Haltung zum Gesetz als religiöser Praxis ambivalent ist. Diese Haltung Jesu ist der Hintergrund der Frage, die die Jünger des Johannes an Jesus richten. Johannes der Täufer, Asket par excellence, Kamelhaarmantel, ernährt sich von Honig und Heuschrecken, lebt in der Wüste, predigt Buße und Umkehr. Seine Jünger fasten viel, so sagen sie selbst. Wir könnten vermuten, sie fasten Jahr ein, Jahr aus. Und die Pharisäer, die sich um die Erfüllung des Gesetzes besonders bemühen und deshalb einen Zaun ums Gesetz bauen, also Vorschriften vor die eigentliche Gesetzesvorschrift lagern, damit die eigentliche Gesetzesvorschrift in jedem Fall unberührt bleibt. Die Pharisäer fasten auch viel mehr, als sie müssten, um nicht aus Versehen zu essen, wenn sie nicht dürften. Bei Jesus, in seiner Bewegung, gibt es das nicht. Und warum nicht? Fragen die Johannesjünger. Warum fasten wir so viel und deine Jünger nicht? Weil, so antwortet Jesus, solange ich hier bin, für meine Nachfolgerinnen und meine Nachfolger Hochzeit ist. Hochzeit, Feierzeit, der Bräutigam ist da, die Vermählung von Gott und Mensch ist zu feiern und eine Hochzeit ist kein Anlass zum Fasten. Danach ja, aber währenddessen nicht. Jesus hatte eine interessante Haltung zur Fastenfrage und die christlichen Kirchen auch. Die früheste Kirche machte sich schnell frei vom Ritualgesetz der 5 Bücher Mose. Keine Speisevorschriften mehr. Wir dürfen essen, was essbar ist. Wir müssen weder auf Meerestiere ohne Schuppen verzichten, noch auf Schweinefleisch. Das Mittelalter dann erfindet neue Fastenregeln, erfindet Fastentage. Der Freitag ist in jeder Woche ein Fastentag. Es wird kein Fleisch gegessen. Fisch ist erlaubt. Sie kennen alle die schöne Geschichte, dass Maultaschen im Grunde eine klösterliche Erfindung zur Umgehung des Fleischverbots am Freitag waren. Denn außenrum ist Teig und was drinnen ist, bekommt Gott ja nicht mit, wie wir wissen. Eine Regel stammt auch aus dem Mittelalter, nämlich die, dass der Sonntag niemals Fastentag ist. Deshalb beginnt die Fastenzeit schon am Aschermittwoch und dauert 40 Tage, weil die 6 Sonntage in der Fastenzeit keine Fastentage sind. Das kommt unmittelbar aus unserer Geschichte. Der Bräutigam ist da. In Brot und Wein am Tisch des Herrn feiern wir seine Gegenwart. Und das heißt, es ist keine Zeit zu fasten. Die Reformation hat dann protestiert gegen diese strenge Auffassung von Fastentagen, von erlaubten Speisen, von unerlaubten Speisen. In Zürich konnte die Reformation durch ein symbolisches Wurstessen eingeläutet werden, das am Sonntag Invocavit, am ersten Fastensonntag, stattfand. Eine öffentliche Auflehnung gegen die Speiseregeln der Kirche. Und heute ist 7 Wochen ohne die Haltung der evangelischen Kirche in Deutschland zur Fastenfrage. 7 Wochen ohne. Eine, wie ich finde, ziemlich säkularisierte Aktion. Am 22.02., also kommenden Sonntag, in St. Albani in Göttingen wird sie eröffnet. Und dieses Jahr steht sie unter dem Motto Mitgefühl. 7 Wochen ohne Härte. Empathie und ein liebevollerer Umgang mit sich selbst und anderen. Das ist das Ziel dieser diesjährigen Aktion 7 Wochen ohne, um den harten Panzern des Alltags entgegenzuwirken. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich halte das für ehrenwert. Und es könnte sich lohnen für Sie, für mich, in dieser Fastenzeit einmal zu versuchen, auf Härte zu verzichten. Aber mit Fasten hat das, finde ich, relativ wenig zu tun. Fasten in seinem archaischen Sinn muss wehtun. Fasten in seinem archaischen Sinn muss ein Verzicht sein, der mir eben nicht leicht fällt. Ich muss schon auf etwas verzichten, das schmerzt. Warum? Wir leben in unseren Breiten im Gefühl, uns steht alles zur Verfügung. Niemand von uns muss Schlange stehen, um Kaffee oder Bananen zu kaufen. Kein sehnsüchtiger Blick ins Internet ist nötig, um einen Lebensstandard zu erträumen, den wir nicht erreichen können. Alles scheint uns zur Verfügung zu stehen, jedenfalls den meisten von uns. Aber auch wenn wir alles haben oder haben können, würde uns das frei machen? Wo ist die Grenze zwischen Genuss und Abhängigkeit? Und um das Verschieben dieser Grenzen geht es beim Fasten. Es geht um das Verschieben der Grenze der Abhängigkeit. Deshalb muss Fasten wehtun, weil ich Dinge nicht konsumiere, von denen ich abhänge. Das geht so weit, dass bei strengem Fasten Muslime zum Beispiel auch kein Wasser trinken während des Tages im Fastenmonat Ramadan. Es geht um das Verschieben der Grenzen unserer Abhängigkeiten und um die Erweiterung des Raumes unserer Freiheit. Deshalb ist Fasten eine religiöse Praxis, denn wie ich finde, Religion, jedenfalls hat Jesus sie so verstanden, Religion macht uns frei vor Gott und zu den Menschen. Verzichten macht frei. Und dann habe ich mich innerlich verabschiedet vom sehr archaischen, ich gebe Gott etwas, damit er mir etwas gibt. Sondern ich arbeite an den Grenzen meiner Freiheit, damit Gott in mir Raum gewinnen kann. Da, wo ich mich sonst zudröhne, naja, womit erzähle ich Ihnen heute Abend nicht. Aber nachdenken muss ich tatsächlich noch ein wenig, auch wenn heute die Fastenzeit beginnt, worauf ich nun dieses Jahr verzichten werde. Ich vermute jedenfalls nicht aufs Verzichten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.